Diese Folge wird euch präsentiert von Center Shock Melissengeist. Well, it may seem a little late, all these decisions that we've made.
Herzlich willkommen. Folge 22. Ich wollte endlich mal den Namen sagen, die Nummer am Anfang sagen. Folge 22.
Ah, Folge 22. Aber Datum sagen wir nicht, ne?
Nein, ist
wieder ein anderer Tag und wir tun dann so, als wäre es aber der richtige Tag.
Wir haben schon Folge 10 nicht gefeiert und Folge 20 haben wir auch vergessen.
Nee, wir können es bei 25 können wir nochmal probieren.
25 machen wir Jubiläum.
Aber vergessen wir dann auch wieder. Sonst machen wir irgendwann Jubiläum einfach so random auf so Folge 31 oder so.
Das große Jubiläum.
Hör mal, ich darf dich zurückbegrüßen,
ja.
In deutschen Gefilden,
ja.
Innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland wieder. Du warst außerhalb. Wie war es außerhalb?
Es war super außerhalb. Ich hatte einen sehr entspannten Urlaub. Ist natürlich Quatsch, ich war ja mit Kindern im Urlaub. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder Kräfte tanken.
Habe ich heute Morgen noch überlegt, was so im Verhältnis zur Anstrengung eines 8-Stunden-Arbeitstags, wobei das ja auch wieder vom Job abhängt, was da im Verhältnis ein Urlaubstag mit Kindern ist. Also wie viel Erholung ist da möglich?
Ach ja, das weiß man am Anfang des Tages nie. Es kann sehr erholend sein, es kann aber einen auch unfassbar fordern.
Diese Ungewissheit fände ich ja schon schlimm immer.
Ja, das ist schon schlimm, dass man die Kontrolle nicht hat. Aber damit muss man sich arrangieren, dass man nicht die Kontrolle hat, weil sonst dreht man durch.
Man muss sich dem wahrscheinlich, also Akzeptanz ist wahrscheinlich ein großer Teil des Elternseins.
Habe ich noch nicht geschafft, aber ich erzähle das. Also als Tipp kann ich sagen, das hilft, aber ich habe selber noch nicht geschafft. Also im Vergleich zu einem Arbeitstag hier bei mir, ich habe ja alles unter Kontrolle, ne? Ich bin ja nur ganz alleine hier. Das heißt, das ist hier mein Happy, alles gehorcht mir Welt. Die Technik gehorcht mir. Ich gehe ans Telefon, wenn ich das möchte. Alles ist komplett planbar und durchstrukturierbar, wie ich das möchte.
Ja, weißt du, es gibt ja dieses fantastische Internetvideo, was damals auch viral ging, zu Recht, weil es ist perfekte Comedy, aber eben nicht geplant, sondern es ist einfach so passiert. Also es ist wirklich perfekt, da kann der Alltag eine Comedy nicht schreiben. Das ist, ich weiß gar nicht, was er ist, ein Korrespondent oder so, glaube ich, der halt in einer Nachrichtensendung quasi ein Live-Interview hat, aber aus dem Homeoffice raus, weil halt noch Corona war. Und es geht auch um ein wahnsinnig seriöses Thema. Und irgendwann geht dann im Hintergrund, wenn er über dieses Thema redet, die Tür auf. Und dann kommt irgendwie so ein Kleinkind reingewackelt, was so gerade kaum gerade ausgehen kann und wackelt da einfach rein. Und dann kommt als nächstes einfach ein noch kleineres Kind in so einem Laufwagen mit rein, ist auch da hinten unterwegs. Ich glaube, das eine ist noch mit Rasseln am Shakern. Und dann kommt so völlig panisch die Nanny hinterher und reißt so beide wieder zurück raus. Und dann noch im letzten Moment, so steht die Tür noch offen, dann kommt sie noch, sie liegt schon auf dem Boden inzwischen und reißt noch so die Tür wieder zu. Und es ist perfektes Comedy-Timing. Also es könnte nicht lustiger sein. So ein tolles Video. Und das ist, da denke ich manchmal, vielleicht ist es doch, bringt dieses Video doch auf den Punkt, wie es ist, Eltern zu sein, oder?
Auf jeden Fall. Ich könnte auch niemals wie meine Frau im Homeoffice arbeiten, wenn Kinder anwesend sind.
Ich hörte sowas, ja.
Ich brauche komplette Ruhe. Einfach, sonst raste ich aus. Ja.
Ja, ich finde es ja auch, also. Ich halte es ja nicht mal aus. Wir waren einmal bei Eltern zu Gast, die so, also wahrscheinlich ist das pädagogisch, also ich habe keine Ahnung, ob das pädagogisch korrekt ist oder nicht. Aber das war so, dass du halt kein Gespräch führen konntest, weil in jedem fucking Satz, in jedem Satz das Kind irgendwas sagt und die Eltern aber auch voll drauf eingingen. Das heißt, es war wirklich nicht möglich, einen Satz zu sprechen. Und das war also so bei allem Verständnis für die Kinder, aber dann habe ich gedacht, nee, okay, aber wenn das so die Regel ist, dann möchte ich mich mit euch jetzt nicht mehr so unbedingt treffen, weil das einfach nur, es ist halt einfach extrem stressig. Also wenn ihr es dann geregelt gekriegt habt, okay, aber wirklich dieses, ne, also es war wirklich nicht ein Satz konnte beendet werden.
Und dann
denkst du halt als Gast natürlich auch irgendwie, ja, okay, dann macht euer Ding mit euren Kindern, aber ich gehe jetzt wieder nach Hause in meine Single-Wohnung und guck Netflix, ess Eiscreme und hol mir dabei einen runter. So.
Ah, sehr lustig. Ja, da muss man gegenarbeiten auf jeden Fall, gegen dieses Phänomen. Muss man gegenarbeiten, aber es klappt leider nicht immer.
Ja, was sagt denn so der aktuelle Stand der Pädagogik? Also es gibt ja die zwei Lager. Es gibt die, die sagen, das Kind braucht Grenzen, sonst würde es zu Hitler. Und die sagen, das Kind darf keine Grenzen haben, sonst würde es zu Hitler.
Ich glaube, man kann also spätestens beim zweiten Kind merkt man, dass man mit Erziehung doch eigentlich gar nichts erreichen kann, weil alle komplett unterschiedlich sind. Das sind wirklich, wir haben ja drei Kinder, alle aus dem gleichen Genpool, mit den gleichen Werten und der gleichen Erziehung groß geworden und sie sind sowas von unglaublich unterschiedlich. Man muss auch mit ganz unterschiedlichen Mitteln an die rangehen und so. Das heißt, alle Ratschläge, die man so bekommt, sind so nicht individuell, dass man auch kaum was damit anfangen kann eigentlich.
Okay, also die alte Weisheit, so jeder, also du würdest auch sagen, die Tabula Rasa-Theorie stimmt nicht, sondern das Kind kommt quasi schon auf jeden Fall mit Character Traits auf die Welt.
Ja. Ja, liegt natürlich auch daran, dass das erste Kind wächst aber trotzdem schon ganz anders auf, weil es einfach die komplette Aufmerksamkeit von allen die ganze Zeit hat und auch in so einer symbiotischen Beziehung mit den Eltern lebt. Während man beim zweiten Kind ja, oder man geht dann auch mit dem ersten Kind noch zusammen einkaufen und so, mit dem Kinderwagen, die ganze, für alle zu dritt, weil man ist ja vorher mit seiner Frau auch einkaufen gegangen. Und dann nimmt man das Kind halt mit. Und man ist dann so Pärchen plus Kind. Und bei dem zweiten ist man schon so durchgeschallert vom ganzen Alltag und das ist schon, man muss sich schon so aufteilen die ganze Zeit. Da fällt das schon mal alles flach. Dann bleibt einer mit beiden Kindern zu Hause und einer geht alleine einkaufen oder so. Das heißt schon, die ganze Alltagsstruktur ist auf jeden Fall, oder sagen wir mal bei uns, ab dem zweiten Kind schon mal ganz anders gewesen. Und diese komplette Aufmerksamkeit, die das erste Kind hatte, wird das zweite nie haben. Deshalb wächst es auch dann doch nicht ganz genauso auf, ne?
Ja, und wahrscheinlich stellt sich mit dem zweiten Kind sowieso etwas ein. Die einen würden sagen, es ist Entspannung, die anderen sagen Resignation. Also.
Ja, das auch.
Ja, ja.
Aber das soll man sowieso ganz schnell lernen, Resignation. Aber die sind auch, also bei manchen ist das erste Kind voll anstrengend und das zweite wird dann voll easy und bei anderen ist es wieder komplett andersrum. Also diese ganzen Theorien, woran das alles liegt und so, also ich weiß nicht, wie das statistisch ist, aber so nur aus meinen anekdotischen Erfahrungen lassen sich kaum irgendwelche Regeln ableiten eigentlich.
Ja, also einfach Praxissemester mitnehmen und dann gucken, wie es sich entwickelt, das Kind. Und einfach hoffen, dass es später keine Tiere schält oder so. Oh, ich habe gestern einen tollen Film gesehen, der auch so ein bisschen das Thema Familiengefüge auseinander nimmt. Es ist ein A24-Film. Ich weiß nicht, ob du mit A24 was anfangen kannst.
Nein, erklär.
Das ist ein, was ist es jetzt, ein Publisher oder ein Filmstudio? Nee, ich glaube, die kaufen einfach Filme auf und geben dann raus. Und du kannst immer sagen, immer wenn das A24-Label draufsteht, kannst du diese Filme dir guten Gewissens zulegen, weil die haben immer irgendwie eine Form von Seele und die sind immer irgendwie besonders. Und die sind teilweise fordernd, aber die sind jedes Mal auf irgendeine Weise geil. Und es war nach jedem 24-Film, habe ich gedacht, hat sich gelohnt. Und den ich gestern gesehen habe, war The Iron Claw, ein Film nach einer wahren Begebenheit über eine Wrestlerfamilie, sie sagen das relativ schnell am Anfang, sie sprechen da von einem Fluch, der über dieser Familie liegt. Und ich möchte gar nicht spoilern, aber es passieren ganz, ganz schreckliche Dinge in dieser Familie. Und es ist vielleicht weniger ein Fluch, als mehr ein elterlicher Mechanismus, der da greift, weil die Eltern, zwischen denen die aufwachsen, sind ein Vater, der eben immer geträumt hat vom Wrestling-Star sein und seine Söhne für nichts anderes erzieht. Also wirklich sagt so, denn also die Welt ist schlimm und es können schlimme Dinge passieren, aber wenn ihr dafür sorgt, dass ihr immer der härteste, beste, stärkste von allen seid, dann passiert euch nichts. Mhm. Das ist natürlich eine hervorragende Voraussetzung, zu sagen, ey, das Leben ist das Leben ist dann geil, sondern du kannst dich im Leben sicher fühlen, wenn du der Beste bist von allen. Ja. Dann kannst du dich sicher fühlen.
Dann bist du wertvoll auch.
Genau, richtig. Und die Mutter ist halt so eine religiöse, aber extrem distanzierte Frau, wo wenn dann irgendwie so ein Kind ankommt zu den Eltern und sagt, du, ich möchte mit dir sprechen. Und dann sagen die Eltern, aber dafür sind doch deine Brüder da. Dann ist es richtig hart. Und dieser Film ist, wie immer bei A24, hat eine wahnsinnig tolle Seele. Und ist ganz, ganz toll fotografiert, ist tief atmosphärisch.
Mega.
Am Ende hat er mich wirklich gebrochen. Also ich habe sehr geweint.
Oh.
So, wirklich toll. Es geht auch viel um unterdrückte Gefühle, ne? Mhm. Und darüber irgendwie nicht zu merken, was man eigentlich selber will, ne? Weil diese Kinder ja einfach nur diesen mutmaßlichen Traum des Vaters leben. Und es gibt eine Szene, das fand ich ganz stark, wo dann eben einer dieser Söhne plötzlich so einen Titel hat, wo der es geschafft hat, der hat gewonnen, der hat diesen Gürtel vor sich liegen und merkt, da passiert gar nichts mit ihm.
Oh.
Er hat sein ganzes Leben lang dafür gekämpft und jetzt hat er ihn und jetzt ist es so, ja, irgendwie ist das nix. Und dann steigt er auf sein Motorrad und fährt in die Nacht und beschleunigt wahnsinnig.
Ja,
und,
klingt cool.
Ja, ich möchte gar nicht spoilern, wie es weitergeht, aber das ist ein toller Film.
Kann man leihen? Sehe ich gerade?
Kann man leihen bei Amazon Prime, The Iron Claw. Und vor allem ist es halt krass, weil es wirklich auf einer wahren Geschichte basiert und bis auf so ein, zwei Details ist es relativ nah an dem, wie es wirklich passiert ist.
Und das ist aber dieses
und
Wrestling.
Und es ist sogar noch weniger schlimm, als es in Wirklichkeit passiert ist. Ich kann es nicht sagen, ohne es zu spoilern, aber sie haben sogar noch ein bisschen was rausgestrichen. Es geht ums frühe Wrestling. Also sie treffen nur auf Ric Flair, den kennt man noch aus der WWF, aber es ist alles bevor, also es ist noch NWA-Zeiten.
Cool. Oh, das muss ich gucken.
Also wirklich, mich hat er wirklich gestern begeistert. Also das war wie so oft nach einem A24-Film, danach saß ich da, ich war devastated, ich habe aber schlecht geträumt, also es hat irgendwas in mir sehr aktiviert. Aber ich dachte wieder, boah, was für ein Erlebnis, was für ein Film. Also jeder, der A24 nicht kennen sollte, aber ich glaube jeder, der so ein bisschen Interesse hat an auch etwas intensiveren, spezielleren Filmen, der kennt A24 eigentlich, aber sollte es doch noch welche geben. Schaut euch mal die Werke dieses Films Studios an. Das cool. ist wirklich toll.
Das ist jetzt ganz passend, dass du das sagst. Da spielt nämlich, sehe ich gerade, ein Schauspieler mit, der auch in meinem Serientipp von heute die Hauptrolle spielt.
Ach nein.
Und zwar Jeremy Allen White.
Dann ist dein Serientipp The Bear.
Ja, hast du auch schon gesehen?
Ja, ich habe die erste Staffel gesehen.
Alter Schwede, ey. Das ist aber auch echt ein harter Brocken, ne?
Das ist ein harter Brocken. Und wenn man nach der Hälfte der ersten Folge ausschaltet, weil es sich anfühlt wie ADHS.
Ey, Horror, ne?
Ja, ja.
Absoluter Horror. Und es wird, die werden teilweise noch schlimmer, die Folgen. Also da ist ein Typ, der in dem, glaube ich, besten amerikanischen Restaurant, was mit 3 Sternen bewertet wurde, arbeitete. Mhm. Und dann verstirbt sein Bruder, der so einen Sandwichladen hat. Das ist in Chicago, ne?
Ich glaube Chicago, ja.
Sandwichladen, also sowas wie, Sandwiches, so wie Subway, nur mit so richtig so selbstgemachtem Brot und frischen Sachen und so. Da ist so eine richtige Küche, wo richtig gearbeitet wird, ne? Und dieser Laden, den sein Bruder geführt hat, in den steigt er jetzt ein und will den mal auf Vordermann bringen. Und da herrschen aber schon solche toxischen, kaputten Verhältnisse und so eine Hektik und so eine unprofessionelle Art einfach. Es ist der absolute Horror. Und die erste Folge besteht daraus, wie er versucht, so einen Arbeitstag in dieser Küche zu strukturieren, auf einer professionellen Art und Weise. Und alle, die da arbeiten, haben aber gar keinen Bock drauf. Und es ist einfach nur ein, also was mich und wahrscheinlich dich auch daran fertig macht, ist dieses toxische, zwischenmenschliche. Und alle brüllen sich nur an und es ist nur Hektik und alles ist schrecklich. Und danach ist man echt fertig, ne, nach der Folge.
Ja, in Folge 1 war es exakt dieses Tempo. Also ich habe das, das gilt, würde ich sagen, für diese Serie. Die hat ihren komplett eigenen Ton. Also sowas habe ich so noch nie gesehen. Die hat so ihre eigenen Erzählweisen. Die ist am Anfang ganz, ganz krass in so einer Sequenz, wo es ganz, ganz viele Schnitte gibt, ganz viel Terror, ganz viele Close-Ups. Du weißt überhaupt nicht, was ist hier los.
Ja, du bist
und
als,
damit schaffen sie es.
Als wärst du, als wäre die Kamera... Als wird die Kamera da einfach, als wärst du die Kamera, die durch die Küche läuft und das alles überhaupt nicht alles fassen kann, was da alles gleichzeitig passiert.
Man kann es überhaupt nicht greifen und ich glaube, diese Sequenz soll so ein bisschen dazu da sein, um eben so diesen Küchenstress fühlbar zu machen. Ne? Und danach, wenn man aber das Ganze so ein bisschen überwunden hat und dann ein bisschen tiefer in die Serie eindringt, die ist ja wahnsinnig gehypt worden. Das ist ja immer gefährlich, wenn man an so eine Serie rangeht, die so wahnsinnig gehypt wird.
Dann guckt
man die und sagt, Entschuldigung, so geil ist die jetzt aber gar nicht. Aber wenn man da jetzt ohne Erwartungen rangeht, dann hat sie eben ein paar Momente, die so echt und so emotional sind. Also das fand ich irgendwie toll, ne? Wenn man manchmal das Gefühl hatte, wirklich ganz, ganz echte Figuren vor sich zu haben. Und dann ist es rührend, dann ist es manchmal sehr, sehr überraschend. Also ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall eine Serie, die lohnt sich, aber wenn man da rangeht, nachdem man all diesen Riesenhype gelesen hat, den es darum gab, würde ich sagen, lieber erstmal die Erwartungen senken, sonst ist man zwangsläufig enttäuscht, wie immer bei solchen Erwartungen.
Guck, ich habe davon gar nichts gehört vorher. Ich habe nur, bei Disney Plus wurde das so vorgeschlagen und dann wusste ich nur, dass, glaube ich, jemand mir auch mal von der ersten Folge davon erzählt hatte. Dann erinnerte ich mich wieder daran, dass das so anstrengend sei. Dann habe ich mir das mal angucken. Ja. Ich fand es auch so anstrengend. Hast du auch schon die Weihnachtsfolge gesehen? Nee, die kommt in der zweiten Staffel.
Ah, die ist, glaube ich, zweite Staffel.
Es gibt nämlich Es gibt eine Folge, die spielt in der Vergangenheit bei einem Weihnachtsfest bei der Familie zu Hause, wo der Bruder auch noch lebt und die Mutter gespielt von, wie heißt sie denn? Sehr bekannte Schauspielerin. Jamie Lee Curtis spielt die Mutter. Und dann erfährt man mal so ein bisschen, wo das alles herkommt eigentlich, so, um nicht zu viel zu verraten. Und warum, man fragt sich auch immer, warum macht er überhaupt diesen Job? Ne? Also, warum macht er sich selber so komplett kaputt? Das fragt man sich halt die ganze Zeit. Was man sich halt auch bei das erinnerte mich auch an diese Wrestling-Geschichte gerade. Oder auch generell, wenn ich Leistungssportler sehe, die auf eine Medaille hinarbeiten, da frage ich mich auch immer, wie muss man da geprägt sein, dass man sein Leben danach ausrichtet, ne?
Ja, was ist eigentlich der Antreiber? Ich finde es ganz interessant, da habe ich vor ein paar Tagen noch mit meiner Freundin drüber geredet, dass ich gesagt habe, hätte ich nicht Angst in der Schule gehabt, ich wäre nicht halb so gut gewesen. Also das tatsächlich ja auch so diese Angst, so manchmal, also natürlich sind wir erstmal Anti-Angst, weil das ist ja ein ziemlicher Albtraum, aber dass zumindest eine gewisse Menge an Druck schon manchmal ganz gut oder zumindest, sagen wir, nützlich sein kann.
Ja. Ja, klar. Aber halt, es geht dann ja um nichts, außer dass man irgendeine Zeit schlägt. Und dann kriegt man die Medaille. Das ist halt auch absurd, ne?
Ja, es wird, glaube ich, auch irgendwann verliert man so dieses Ziel aus den Augen. Irgendwann ist es einfach so dieser Automatismus, dass man in dieser Mühle drin ist und denkt, das muss ich erreichen, das will ich erreichen. Das ist die Bergspitze, die man vor sich sieht. Und man fragt sich irgendwann gar nicht mehr, aber was ist denn da rechts unten im Tal? Sondern das ist verselbstständigt. Das Ziel ist einfach klar im Kopf und es wird nicht mehr hinterfragt.
Und wenn man dann aufhört, dann war ja alles umsonst. Denkt man sich dann wahrscheinlich.
Das ist auch das Ding, ne? Was dich halt irgendwann, wenn du den Stein halt irgendwie über Jahre der Qual diesen Berg hochgerollt hast und jetzt stehst du da und sagst, ich kann es aber nicht mehr halten. Aber wenn ich jetzt aufgebe, wofür war dann der ganze Schmerz?
Dann war man doch gar nicht wertvoll. Dann war man doch nicht okay, so wie man ist. Weil.
Genau, und das ist ja im Prinzip eigentlich doch fast immer der Kern dieser Antreiber irgendwie, dass man, so These, der Mensch, der wirklich mit sich im Reinen ist, könnte eigentlich den ganzen Tag nur einfach liegen.
Ja.
Hat dann einfach ein geiles Leben, liegt da rum.
Liegen ist sowieso das Schönste.
Boah, liegen ist so gut. Boah.
Aber lass uns mal kurz mal abschließen. Also die Serie heißt The Bear.
Ja.
Meine Empfehlung. Wie hieß nochmal deine Empfehlung?
Iron Claw.
Ach, Iron Claw,
genau. Eiserne Klaue. Das fand ich toll. Das war halt aus dieser frühen Wrestling-Zeit. Das war so ein Move, den diese Familie hatte, die Iron Claw. Das war natürlich, ne, war natürlich Show, aber dass sie dann immer so, bevor der Gegner gefinished wurde, hat dann, weil sie so ein bisschen auch die Villains waren gerne, hat dann eben der Wrestler im Ring so die Hand hochgehoben und sie so zur Klaue gemacht und dann wussten alle, oh nein, jetzt kommt der Finishing Move, die Claw. Das war im Prinzip, haben sie einfach nur die Hand dem anderen auf den Kopf gelegt und der andere machte dann und musste dann aufgeben vor Schmerzen. Und natürlich heißt dieser Film aber The Iron Claw, weil es eben nicht nur der Signature Move dieser Familie ist, sondern weil es eben dieser eiserne Griff ist, der A vom Vater ausgeht und B auch dann so ein bisschen vom Schicksal und einfach eine Familie langsam zerquetscht.
Ah,
toll,
ja, ja.
Einfach toll. Schon das sind A24 Sachen. Da weißt du, da guckst du hin, da ist ein Inhalt, da kannst du interpretieren. Ach, das ist toll.
Was ich nicht empfehlen kann, ist die Achterbahn Iron Claw im Moviepark Germany.
Ach was?
Weil da tut einem alles einfach nur weh. Das ist ein Gerumpel, ein kaputtes, verrostetes Scheißding. Du fährst damit, alles tut weh, die Schultern tut weh, der Schädel tut weh, alles tut einfach nur weh, weil es so ein rumpeliges Kackteil ist. Und dann habe ich danach, nachdem ich damit gefahren bin, gegoogelt und das Internet, im Internet steht auch überall, ja, beschissenste Achterbahn, die ich je gefahren bin. Weil es einfach nur, du tut alles nur weh danach und es macht auch gar keinen Spaß. Da kommt noch dazu, mein Sohn, dem tat nicht alles weh, weil der war schön klein, der ist da offenbar ja, nicht überall gegengeknallt, außerdem halten die sowieso so viel aus. Der meinte ja, war einfach langweilig und mir tat einfach nur alles weh.
Doch. Ja, ich bin mal als relativ junger Mensch auf dem Breakdancer gefahren, das erste und einzige Mal in meinem Leben.
Ja.
Und irgendwie war es so, dass man kriegte dann ja diesen Bügel über und quasi aber zwischen dem Bügel und meinen Schultern war ja relativ viel Luft. Das heißt, jedes Mal, wenn sich das Ding um 180 Grad gedreht hat, bin ich da drauf gefallen und an meinen Ohren saßen die Bügel aber sehr, sehr eng, sodass das quasi jedes Mal, sowohl meine Ohren wurden dann einmal so heiß gerubbelt und dann bin ich immer auf meine Schultern gefallen. Das heißt, es war wirklich einfach nur 2 Minuten konstanter Schmerz und danach bin ich nie wieder auf einen Breakdancer gegangen.
Ah, oh, super.
Und nachdem ich hier mit der, na, wie heißt sie, die neue Achterbahn im Phantasialand, diese
Fly? Flug,
ja, genau, die
oh, das ist geil. Fly, ne? Oh mein Gott.
Das war super, aber ich habe danach das erste Mal in meinem Leben den Satz gesagt, als ich da ausstieg, ich muss mir mal kurz hinsetzen. Habe ich vorher noch nie gesagt in meinem Leben, da habe ich es gesagt, weil ich gemerkt habe, wow, das, was da passiert mit dem Körper, es ist in meinem Alter ist das nicht mehr gut. Und ich weiß noch, ich bin mit meiner Freundin gefahren, die hat mir diesen Besuch im Phantasialand geschenkt und sie mag wirklich überhaupt keine Achterbahn.
Ja.
Und ich war so naiv und sie ist, weil sie mir das auch geschenkt hat und irgendwie so eine Schuldigkeit erfüllen wollte oder einfach aus Liebe, ist sie trotzdem auf jede Achterbahn mitgekommen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, die ist aber nicht so schlimm, die ist auf jeden Fall super. Und sie fand jede Achterbahn einfach schrecklich. Und dann waren wir halt auf dieser Fly und es ging los. Und du sitzt da ja quasi gefesselt drin. Deine Beine sind festgeschnallt und du hast noch diese Bügel über den Schultern. Du kannst dich praktisch nicht mehr bewegen. Ja. Und dann fährt die so langsam los und dann kommt so dieses hydraulische Pfff-Geräusch und dann wirst du nach vorne gekippt und dann liegst du ja
Man
quasi.
Man liegt so, guck da unten dabei.
Und dann wirst du rausgeschossen und ich habe ja man darf ja keine Brille darauf tragen. Das heißt, ich habe sowieso eh nur, da ist eh schon alles verschwommen. Und ich merke, aber dann merkst du überhaupt nicht, wo es hingeht. Also du merkst einfach nur, es herrscht ein unfassbarer Druck auf deinen Körper. Ich glaube 3G oder so, also das Dreifache deines Körpergewichts spürst du plötzlich. Ich habe mich auch die ganze Zeit sehr, sehr schwer gefühlt. Und dann schießt du da irgendwie durch und es ist absolutes Chaos. Und es fing an. Und sobald es anfing, hat meine Freundin angefangen, total laut zu schreien und hat einfach wirklich so, ich weiß nicht, so 20 Sekunden am Stück wirklich on the top of her lungs gebrüllt. Und nach diesen 20 Sekunden plötzlich Stille. Hat sie nicht. Absolut. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wenn ich jetzt nach rechts gucke, ist sie ohnmächtig. Und habe so versucht, im Fahrtwind so unter größter Muskelkraftanstrengung meinen Kopf so nach rechts gedreht und dachte, jetzt hängt sie da so drin. Aber nein, ihr ging's gut. Ich habe dann danach mit ihr geredet, habe dann gesagt, du hast so plötzlich aufgehört zu schreien. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe einfach gemerkt, dass es nichts bringt und habe mich meinem Schicksal gefügt. Also.
Aber die ist sehr bequem, die Achterbahn, ne?
Sie ist tatsächlich relativ bequem.
Black also du bist
Mamba
ja,
finde ich auch sehr bequem.
Du
bin
bist
ich
ja
übrigens
riesen,
das erste Mal diesmal rausgeschmissen worden, weil die nur bis 1,95 Meter geht. War bisher kein Problem. Ich bin immer durchgekommen. Und diesmal hat mich aber einer von diesen Platzanweisern dann da rausgezogen. Und dann musste ich vor der gesamten Menge, während alle zugucken, muss ich mich
oh
vor
nein.
dieses Zentimetermaß stellen.
Neben den Kindern, die gucken genau. mussten, ob sie groß genug sind.
Seht, er ist groß.
Nun folgt die Strafe.
Ja, richtig.
Aber du, das ist ja, muss ja für dich noch schlimmer sein, diese Achterbahn. Manchmal passt man ja einfach so schlecht da rein. Wobei ich glaube, ich habe ja sehr kurze Beine und einen sehr großen Oberkörper.
Es ist bei mir exakt das Gegenteil.
Und bei dir ist es andersrum, ne? Wir haben, glaube ich, einen gleich großen Oberkörper, nur du hast längere Beine und bist deshalb größer, glaube ich. Kann das sein?
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe wirklich immens lange Beine. Das ist tatsächlich so. Auch da sagt meine Freundin immer, inzwischen hat sie aufgehört, aber sie hat so die ersten 2 Jahre unserer Beziehung immer gesagt, wie machst du das? Wie machst du das, dass du so lange Beine hast? Und ja, ich bin eine menschliche Spinne.
Was ich auch besonders, also ich muss echt sagen, der Moviepark, ne? Also ich fand das früher ganz toll, als es noch Movie World hieß, da war ich auch, als das neu war und so da war das auch noch nicht so abgeranzt. Und mittlerweile sind da ja mehr Losbuden und so als andere Sachen.
Ach krass, ich war da seit Jahren nicht mehr. Nehm ich mal mit auf die Reise.
Du gehst da rein. Und erstmal ist natürlich die große Trauer, Batman ist halt nicht mehr, also die haben ja die ganzen Lizenzen jetzt nicht mehr.
Ach, verstehe. Deshalb heißt es nicht mehr Warner Brothers, sondern genau. Nur noch Movie Park, ja.
Und das heißt, aus Batman ist dann jetzt halt, da steht jetzt nicht mehr Batman, sondern The Time Travelers oder sowas.
Ja,
und dann
ja,
ist es so eine Zeitreisengeschichte mit einem, komischerweise mit einem Vorfilm. Das ist ja so eine Art Flugsimulator.
Ja.
Und da kommt dann so ein Vorfilm mit John Cleese, warum auch immer. Wahrscheinlich ist das so ein Film, so ein Flugsimulator-Film, der vor 20 Jahren mal in irgendeinem amerikanischen Freizeitpark auch lief. Da kommt dann einfach so ein Vorfilm mit John Cleese, der labert irgendwas, wir müssen dies machen, wir müssen das machen. Und man denkt die ganze Zeit nur so, ja, keine Ahnung, ich will jetzt einfach damit fahren, hör auf. Und dann diese ganzen Lizenzen fehlen. Es ist total schlimm. Und dann gibt es also wirklich zig Losbuden und Spielbuden, wo du irgendwelche Bälle auf Dosen werfen kannst und so. Und die meisten Mitarbeiter in diesem Park, gefühlt, stehen nur an diesen Verarschbuden die ganze Zeit.
Ja.
Das ist so traurig. Und dann bin ich da hingegangen und dann kann man da so Dosen werfen mit so einem Sack, mit so einem kleinen Sack. Und das kostete irgendwie 3 Euro Einwurf.
Ja.
Und habe ich es mir so anguckt, wie so eine Familie das gemacht hat. Und ich so, habe ich zu meinem Sohn gesagt, das schaffen wir doch, oder? Ich so, ich mach das jetzt hier, 3 Euro. Und sie so, ja, du musst am besten auf den unteren, auf die untere Dose werfen. Man kann das auf jeden Fall schaffen, das ist nicht unmöglich und so. Und da habe ich so geworfen und so einen Zentimeter zu tief, also der Ball ist erst auf den Boden aufgeknallt und dann ging die Dose. Und ich so, fuck, es war so knapp, aber ich kann das. Ich mach nochmal. Und sie so, ja, 3 Euro oder 10 Euro für 6 Würfe.
Oh.
Und ich so, okay, pass auf. Da habe ich meinem Sohn so gesagt, pass auf, ich zahle jetzt die 10 Euro hier und dann kriegen wir auf jeden Fall diese riesige Super Mario Stofffigur, weil das geil ist so einfach, mit 6 treffe ich auf jeden Fall und dann einfach 6 Mal daneben geworfen.
Nein, oh nein.
Und dann guckte die Frau mich so mitleidig an und mein Sohn guckte mich an und sagte so, hast du gut gemacht, 13 Euro ausgegeben für ein paar Mal Bälle werfen. Bin ich richtig geschämt von ihm.
Oh nein.
Boah, und ich fühlte mich auch so richtig wie nach so einem Albtraum, wo man nicht alles unter Kontrolle hatte. Ich merkte richtig, wie so da in mir was angespitzt wurde im Gehirn, so dass ich das jetzt unbedingt machen muss. Und danach bin ich so richtig wie so ein Aufwachen, so fuck, warum habe ich das jetzt getan? 13 Euro. Arschlöcher. Naja, bin ich ja selber schuld, ne?
Das ist aber auch die böse Verlockungsspirale des Glücksspiels.
Ja, und dann dachte ich so,
evil.
Aber dieser Mario war so groß, ich dachte, wenn man den irgendwo kaufen würde, der wird bestimmt 30 Euro kosten. Also,
ne?
Das ist doch günstig.
Ja, man hält es für eine gute Investition. Ich weiß nicht, das menschliche Gehirn macht diese Dinge, ne?
Und dann hast du da halt diese Achterbahn, Iron Claw zum Beispiel. Und dass die Thematisierung, wie die Freizeitfans immer sagen, ist dann so Westernwelt. Da haben so ein paar Holzkreuze aufgestellt, so in der Wiese davor. Die stecken da so, dass es so ein bisschen friedhofmäßig aussehen soll. Aber so wirklich mit den allereinfachsten Mitteln. So als hätte eine Schulklasse das selbst gemacht für so eine Feier oder so. Und dann sind da einfach nur so Hallenwände. Und dann sind so an 2 Stellen an dieser Hallenwand, sieht so aus wie mit dem Edding, sind so 5 Ziegelsteine drauf gemalt. So, das ist die Deko. Das reicht dann auch schon. Herzlich willkommen im Wilden Westen. So. Und das ist wirklich so bitter. Und wenn du dann ins Phantasialand gehst, da ist ja selbst in einer Nische neben dem Kloeingang, wo man wirklich nur hingeht, wenn man um die Ecke guckt, selbst da ist irgendwie die Wand dekoriert und da steht noch eine Palme und so. Also die ballern halt so viel Kohle in das ganze Erlebnis da rein, ne?
Ja. Also Phantasialand ist wirklich fantastisch, aber ich habe neulich tatsächlich ein Video gesehen, das ist sehr, sehr cool, das Thema ist sehr, sehr cool, Video war halt so ein klassisches, ich glaube, Watchmojo-Video, aber das Thema finde ich geil, so die gruseligsten Freizeitpark-Attraktionen. Und da rein hat es auch geschafft, die Hollywood-Tour in ihrer Endphase.
Oh, super.
Ich weiß nicht, ob du nochmal irgendwann später in der Hollywood-Tour warst.
Nee. Nur Kindheitserinnerungen.
Also sie haben, ich glaube, es war auch die Rede von Schimmel und es hat ja auch mal so ein bisschen komisch gerochen. Und dann stand ja auch zum Beispiel diese schlechte hydraulische Tarantula-Spinne im Wasser.
Ja.
Wo du auch schon dachtest, boah, dass das Fell da jetzt irgendwie über Jahre das Wasser aufsaugt, kann ja nicht gut sein.
Also das hat vor 30 Jahren auch schon gemüffelt auf jeden Fall da drin.
Ja. Und es gibt online tatsächlich so einzelne Fotos davon, wie das Ding auseinandergenommen wurde später, wie sie das halt ausgebaut haben. Und Alter, ist das creepy. Es muss so creepy gewesen sein, in dieser Halle da unten zu sein, alleine noch so ein bisschen Wasser am Boden und überall diese Animatronics, die ja sowieso spätestens seit Five Nights at Freddy's, aber auch davor schon so ein ganz, ganz, ganz fieses Image hatten, ne? Animatronics, die sich gruselig bewegen, wie in der Silbermine. Das ist ja wirklich das Allerunheimlichste. Also das ist echt so ein guter Tipp.
Davor mit so einem Boot, mit dem Boot fuhr man da durch.
Genau,
ne? Und dann gab es so King Kong und sowas.
Dann kam der weiße Hai, dann kam irgendwie die Vögel, dann kam irgendwie so eine Wüstenszene, dann gab es Frankenstein, glaube ich.
Ja, und dann der weiße Hai, der tauchte dann aus dem Wasser so auf, neben dem Boot.
Ja.
Und hat auch schon damals sich so übel nur bewegt, dass es schon doof aussah, aber es war trotzdem irgendwie, ich fand's geil, hat mich fasziniert.
Ich bin ja Phantasialand-Kind, ne, in Mönchengladbach aufgewachsen, da war das einfach so der nächste Freizeitpark und in seltenen Fällen ging es da mal hin und das waren natürlich die Tage unseres Lebens. Und dann kam halt der Warner Brothers Movie Park, wo wir dachten, ach, auch ein geiles Ding. Und dann sind wir dahin mit, ich glaube, 11 oder 12, sind wir das erste Mal, weiß ich noch, sind wir alleine dann mit den Kumpels, bin ich dann allein in den Movie Park.
Ja.
Und was Warner Brothers neu gemacht hat, ist, dass sie immer versucht haben, irgendwie eine Story um den Ride zu erzählen und dich zu einem Protagonisten dieser Story zu machen. Und es hat immer so, nur so halb gut funktioniert, weil man dachte, Alter, ich will eine Achterbahn fahren, ich will jetzt nicht irgendwie wissen, was ich hier mit Mel Gibson und Danny Glover von Lethal Weapon zu tun habe. Und das Schönste war aber, wenn sie da wirklich so studentische Aushilfskräfte hatten, die so halb schauspielern mussten und ähnlich wie heute so viele Escape Room Mitarbeiter nur so halb motiviert sind.
Ja.
Und ich habe irgendwie über die Jahre, wenn ich im Warner Brothers Movie Park war, also gefühlt mit jedem Mal waren die Leute unmotivierter. Und dann war es halt hinterher so, es gibt ja die Gremlinsbahn oder es gab die Gremlinsbahn.
Ah, die war schön.
Du wirst erstmal in dieses Kino gesetzt, kommst erstmal einfach nur in ein Kino und dann wird dir halt so ein Film gezeigt und irgendwann kommen so in diesen Film die Gremlins rein und das Band reißt und dann geht der Film aus und dann gehen die Lichter an im Saal und dann kommt unten eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter raus neben der Leinwand aus so einer Tür und sagt, Hilfe, Hilfe, die Gremlins haben das Kino gestürmt, schnell, sie müssen hier raus, kommen Sie hier lang. Und die Leute auch alle so, ja, und gehen so maximal behäbig dann ganz langsam da runter. Und die Mitarbeiterin versucht so halbwegs den Level noch, schnell, jetzt kommen Sie, sonst erwischen uns die Gremlins. Und alle so, ja, wir wissen, ja, wir kennen das Spiel, wir machen es ja mit, ne? Ah, das finde ich toll, wenn so unmotivierte Leute da mitspielen, toll.
Ja, die Erfahrung habe ich auch noch. Und zwar ganz am Anfang ging dann auch diese Tür auf und dann stand da wirklich jemand, der ist schon so halb selber gerannt und meinte so, los, los, jetzt los, kommt alle raus hier! Und beim nächsten Mal, als ich da war, ging die Tür so ganz langsam auf und dann stand da so ein Typ und meinte nur so, einmal bitte hier lang gehen.
Das ist aber auch geil, dieser zutiefst menschliche Moment, wenn du irgendwo mit 120% Energie reingehst und dann der Moment, in dem du feststellst, dass das Publikum aber nur 15% Energie hat und du so sofort kollabierst. Das sieht man ganz oft bei Bands auf der Bühne, so Bands vom Dorf, die jetzt meinen, so jetzt ist der Refrain und jetzt fangen wir alle an zu springen. Und so dieser Moment, wo er dann so anfängt mit voller Energie zu springen und dann aber so sofort runterbrennt.
Ja.
Das ist so toll. Oder auch so mit, und jetzt alle klatschen so traurig, und so die Hände über dem Kopf. Und wie schnell man dann aufhört und die Hände dann doch wieder vom Kopf wegnimmt.
Und schon beim zweiten Lied rappt er nur noch mit einer Hand in der Hosentasche und guckt immer so runter auf die Monitorbox.
Ja, das ist es, ne? Man muss den Room readen und es ist nicht immer einfach. Nicht immer einfach.
Apropos Musik selber machen.
Ja.
Ich wollte dir noch was vorspielen, aber es wäre kurz Zeit, sich einen Kaffee zu holen.
Ja.
Machst du das auch?
Ja, ich würde es jetzt auch noch machen. Ich würde vielleicht auch noch kurz aufs Klöschen.
Ach so, ne? das gibt's ja auch noch.
Das mach ich auch. Also, ne?
Das machst du auch mit so langen Beinen, machst du das?
Das ist der Kreislauf des Lebens.
Kannst du das mit so langen Beinen?
Zwei Schritte. Ich kann hervorragend, ich kann ein Fahrrad machen. Habe ich das schon mal vor dir gemacht? Ist mein absoluter Physical Comedy Go-To. Wenn ich angetrunken genug bin, dann mache ich das Fahrrad. Da gehe ich dann einfach quasi in die Knie, senke mein Becken und gehe dann quasi mit den Beinen, die dann so ein bisschen so wie
in
so einem Cartoon.
Sehen.
Ja, das zeige ich dir demnächst. Das ist wirklich, also es fanden bisher immer alle, denen ich es gezeigt habe, fantastisch lustig. Im Vergleich zum Nintendo-Daumen, der sich nach vorne knicken lässt, aber im genau demselben Winkel auch nach hinten. Und da, genau, das sagen dann auch die Leute immer, die ihn sehen. Also ich habe eine sichere Möglichkeit, Leute zum Lachen zu bringen und eine sichere Möglichkeit, um Leuten Übelkeit nahe zu bringen.
Ja, mega. Das möchte ich beides mal sehen. Okay, ich hole mir kurz einen Kaffee. Ciao.
Ja, ciao.
Hallo? Ja, guten Tag. Ja, also mein Mann und ich haben uns überlegt, für unser Kind, es gibt ja so Familien, da heißt das Kind dann zum Beispiel Matthias, aber nur mit einem T oder Tim mit Doppel. Und wir haben uns überlegt, wir nennen unser Kind statt Michael Michael. Michael, weil so Michael. Das ist das einzige Kind in ganz Dorsten, was Michael heißt.
Ja, es ist ja sehr interessant. Vielen Dank, dass ich ein Interview mit Ihnen führen durfte. Die Leser der Dorstener Zeitung werden sicherlich begeistert sein. Wir machen jetzt auch ein Foto. Klick.
Aha. Ja, danke, dass Sie da waren. Ja, der kleine Michael wird sich auch freuen. Ich bin ja... Mein Mann ist übrigens Bauunternehmer und ich mache ja Skulpturen aus Edelstahl.
Ah, ja, okay, sehr interessant.
Wollen Sie die auch mal sehen?
Nee, dann machen wir vielleicht nochmal einen separaten Termin. Da bringe ich auch wieder meine kleine Kamera mit, nicht wahr?
Ja, ich mache nämlich Edelstahlskulpturen. Ich zeige Ihnen mal eine. Das zum Beispiel, die heißt Zwei Schwäne im Wandel.
Ja, es ist ja sehr schön. Ich gehe dann jetzt, ja.
Nein, warten Sie, bleiben Sie doch hier.
Ich muss dann jetzt gehen.
Übrigens, unsere Tochter heißt Sabine.
Ich habe nur diesen Satz gehört, aber der ist super. Unsere Tochter heißt Sabine.
Ja. So.
Das ist super.
Hast du auch einen Sagen Kaffee?
Ja, er läuft gerade noch durch. Der Pour On. Nee, wie heißt er?
Pour Over.
Pour Over. Ist natürlich wieder passiert das letzte Mal, als du Pour Over Kaffee sagtest und ich dieses Wort das erste Mal gehört habe, ja. Dass ich es innerhalb der nächsten 24 Stunden nochmal hörte in einer Comedy-Serie.
Ach, guck.
Ja, es ist ja ein Phänomen.
Ich habe im Urlaub mal wieder neben Pour Over Kaffee mir auch so einen Kaffee in der Senseo-Maschine gemacht. Und das ist, hattest du das auch mal? Senseo-Maschine?
Senseo, ja, natürlich. Senseo war meine erste Kaffeemaschine.
Ja, bei mir auch, in der ersten Wohnung. Aber wenn man das jetzt nochmal trinkt, also ich glaube, es kommt auf die Pads an, aber es ist doch mehr so eine Kaffeesimulation, die man da...
Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Es geht nichts über den guten, natürlichen, ehrlichen Filterkaffee.
Ist schon ein eigenes Genre, also ein eigenes Getränk eigentlich, eine eigene Getränkart, Senseo-Kaffee. Ich finde, das darf man nicht mit Kaffee zusammenbringen.
Nee, das stimmt. Es hat im Endeffekt wenig miteinander zu tun. Ja, das ist schon so.
Naja.
Du hast ja ironischerweise, du warst ja in Holland.
Ja.
Und du warst ironischerweise in Holland zum Zeitpunkt der Legalisierung.
Ja.
Das fand ich auch nochmal so ein bisschen witzig.
Ja, das stimmt.
Und nach der Legalisierung muss ich sagen, also jetzt eben, ich habe gecheckt, die Welt steht noch. Abendland ist gar nicht untergegangen.
Nee, komischerweise
nicht.
Es ist gar
nicht so, dass plötzlich sämtliche behördliche Vorgänge gestoppt sind. Und keiner mehr arbeitet, sondern nee, es also funktioniert ganz
ja,
gut.
Ja, finde ich auch merkwürdig.
Oh, das ist richtig lustig. Es gibt einen Leverkusener Politiker, der wir wollen ihm jetzt nicht irgendwie potenziellen Stimmenfang unterstellen, aber er sucht sich schon Belange, von denen er glaubt, sie seien sehr, sehr bürgernah, was ja an sich auch nicht verwerflich ist, sondern eigentlich etwas Gutes. Der hat jetzt neulich eine Pressemitteilung rumgeschickt. Und hat dann erstmal festgestellt, naja, komisch. Also Gras ist zwar jetzt legalisiert, aber die rauchen das ja jetzt alle. Woher haben die das denn? Weil die Pflanzen, die dürfen die jetzt ab jetzt erst ja großziehen. Das dauert ja eine Weile, bis man da was von kriegt. Und diese Clubs, die dürfen, glaube ich, auch erst ab Juni oder Juli überhaupt anfangen anzubauen. Mhm. Ergo haben sie es entweder von Dealern oder von hinter der holländischen Grenze. So, was hat dieser FDP-Mann dann gemacht? Er hat sich in einen Zug gesetzt von Leverkusen aus und ist in Richtung holländische Grenze gefahren und ist dann da einfach so ein bisschen mit dem Zug gefahren und hat geguckt, ob denn auch die Einsatzkräfte der Polizei angemessen kontrollieren, ob da jemand Gras schmuggelt oder nicht. Oh. wie deutsch kann es bitte sein? Wie deutsch kann es sein? Und er sagte, er kam zum Ergebnis, nein, die Polizei hätte in den Zügen die Ausweise kontrolliert, aber hätte nicht nach Drogen gefragt. Wir haben es dann im Radio moderiert. Ich habe gesagt, danke für den Service-Tipp.
da wissen wir jetzt, dass das geht.
Genau, nichts anderes ist als das, aber wie deutsch kann man sein.
Oh Gott, oh Gott.
Ja,
Gott.
Ja, aber das, also Friedrich Merz hatte ja auch gesagt, also wenn ich an der Macht bin, dann kommt dann sofort, wird dann wieder illegalisiert hier.
Ja, finde ich gut. Söder hat doch auch innerhalb von 24 Stunden ein Foto mit einem gigantischen Bierkrug gepostet, der so aussah, wirklich, ich weiß, vielleicht ist das die Weitwinkligkeit der Kamera, aber es sieht aus, als wäre es ein 3-Liter-Krug, wo er so stumpf in die Kamera grinst und ja. 24 Stunden später hat er gepostet irgendwie, Marihuana, keine Macht den Drogen und so.
Es ist so geil. Es ist wirklich, wirklich so geil. Es ist alles eine Imagefrage. Es ist alles, ja. alles eine reine Imagefrage. Ja, und gendern ist ja auch jetzt, darf man ja auch nicht mehr.
Ja, CSU ist ja Verbotspartei, ne? Da darf man ja nicht mal gendern. Ja, Verbotspartei jetzt eigentlich.
Ach, es ist alles so widerlich. Okay, ich stehe jetzt direkt an einem Rabbit Hole, wo ich reinspringen könnte und jetzt einfach nur 3 Stunden schimpfen über alles Mögliche.
Lauf dran vorbei.
Aber wir laufen einfach dran vorbei. Es gibt eine andere Geschichte.
Ja.
Kennst du den Beitrag, der Deutschland beim ESC vertreten wird? Isaac Always on the Run.
Nee, noch nicht gesehen.
Okay, pass auf. Ich möchte den für dich analysieren. Wir können ja leider nichts spielen.
Ja.
Deshalb würde ich das, also ich würde das jetzt mal auf Gitarre machen.
Ja.
Ich hoffe, es funktioniert, weil vielleicht muss das hinter ein bisschen schnippeln, weil ich jetzt erstmal die Akkorde raussuchen muss. Ist eine spontane Geschichte.
Mhm. Isaac
Always on the Run heißt.
Soll ich mir jetzt nicht anhören? Also
hörst dir mal noch nicht an, weil mit deiner scharfen Beobachtungsgabe kommst du natürlich dann schon sofort auf das, wo ich sage.
Oh, ich bin so aufgeregt.
Ja, warte, ich greife mir kurz die Gitarre.
Ja. Wenn Sebastian die Gitarre holt, bin ich aufgeregt. Denn er spielt immer so schön die Gitarre und dann bin ich immer so aufgeregt. Sebastian, hol mal die Gitarre, ich bin so aufgeregt. Hol mal den Sechsseiter aus deinem kleinen Schrank. Aus dem Schrank. Schieb das Zelda-Kostüm beiseite und hol die Gitarre aus dem Schrank.
Was?
Ja, nix.
Also, okay. So.
Gitarre. Ich hab gleich auch noch was mit Gitarre, das ist ja lustig.
Ach, guck mal, schön. Also der Song an sich, ne, der, der ist so für deutsche Verhältnisse ist der gar nicht so verkehrt. Also ist natürlich typisch deutsch überhaupt nicht wagemutig, ne? Es ist halt kein bisschen anders, sondern ist so ein klassischer Lokalradiosong eigentlich, wenn man will. Aber hat eine gewisse Atmosphäre, ist, finde ich, gut gesungen, ist ganz gut produziert, Melodieführung ist auch okay, alles nichts Besonderes, aber jetzt auch keine Katastrophe.
Mhm.
Aber es ist halt so ein bisschen so ein molliger Song. Und der Moment, wo es halt für mich aber dann sehr problematisch wird, das ist der Refrain.
Problematisch wird.
Krieg's richtig hin. Und zwar ist der Refrain, wo dann wirklich wo der Höhepunkt des Liedes erreicht ist, da singt er dann mit absoluter Inbrunst und die Instrumente sind auch alle im Anschlag. Ne? Das ist der Moment, wo es um was geht, wo die Botschaft des Songs zusammengefasst wird. Und die Botschaft ist: I'm always on the run, na na ne, run na na ne, run na na ne, run na na ne.
Ja.
Ich wiederhole: I'm always on the run, na ne, run na na ne. Also ich bin immer am Rennen. Und da muss ich sagen, was soll denn das wieder? Was soll denn das wieder mit diesem, mir fällt kein Text ein, ich mach Quatsch, denn welcher Mensch so on top of his lungs würde sagen, der sich irgendwie verfolgt fühlt, dass er, ich bin immer im Hamsterrad, also was ist das? Warum wieder dieser Scheiß? Der Rest des Textes ist echt okay, Aber ich bin immer am Rennen. Weißt du, wir haben Who Let the Dogs Out. Da funktioniert's noch, weil gleichzeitig natürlich, das ist sehr clever, das übersehen viele, weil Who nicht nur die Frage, wer hat die Hunde rausgelassen, wiederholt, sondern natürlich auch ein Bellen simuliert. Ja. Manchmal machen das so junge Männer, so Anfang 20-Jährige, wenn die durch die Kölner Altstadt gehen, hörst du mal. So, das ist so dieses. Das funktioniert, oder selbst wenn Andreas Gabayé singt, Hulapalu, dann hat es noch irgendwie so einen gewissen Sinn, abgesehen davon, dass das Wort Hulapalu in der Tat, glaube ich, mit was anderem besetzt ist. Aber Ranananee? Wie klingt das für einen Muttersprachler, der das auf Englisch hört?
Oh, das gefällt mir richtig gut, der Rant. Super. Aber da muss ich sagen, aber ich finde ja Umbrella Ella Ella finde ich ja super, muss ich ja sagen.
Oh, da hast du auch nochmal recht. Ja, es ist natürlich der Effekt. Ich hatte damals immer die Diskussion, als ich meine ersten Karnevalssongs geschrieben habe, dass mein Chef damals immer sagte, ja, ist ja ganz gut, aber wo ist denn der O-O-O-Part? Wo ist denn das Schalalalala? Ja. Oh. Und ich habe es gehasst. Aber wenn ich welche geschrieben habe und dann haben wir die Dinger live performt, haben die Leute da einfach mitgesungen.
Ja, das muss man wahrscheinlich machen.
Ja, wobei ich auch immer denke, auf so einem Konzert, ich stehe da immer und wenn dann so ein Teil kommt, gerne ja bei aktuellen Songs, so nach dem Refrain kommt dann nochmal so ein Part, wo einfach oh, 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 ja. Oh, 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 ne, sowas, wo ich so denke, das entspricht jetzt hier im Publikum zu stehen, nicht meiner emotionalen Verfassung, oh zu sagen. Weil oh ist ja ein Laut, der kommt normalerweise, der kommt aus einer Überraschung heraus, ne? Oder aus einer positiven Zustimmung. Oh, aber er passiert eigentlich nicht klassisch intendiert und vor allem passiert er nicht, um einen davor beschriebenen Sachverhalt nochmal zu verstärken. Das ist ja, du sagst ja auch nicht, oh, mir ging's so schlecht, ich hab gestern echt was Schlimmes erlebt. Oh, 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 oh. Das passiert halt einfach nicht. Es hat halt etwas Unnatürliches, ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht, spricht es die menschlichen Urinstinkte, sich mit Musik zu synchronisieren an. Und dann machen sie alle oh, 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 la, la, la oder run, na, na, ne, run, na, na, ne.
Und Umbrella, Ella, Ella, aber so ist super, zum Beispiel. Also es gibt, Ausnahmen bestätigen vielleicht auch hier die Regel.
Ja, nein, es ist ja auch ein Rant für den Spaß, muss man sagen. Aber es ist schon so, dass ich da immer so bei Quatschsilben.
Was ist denn, mir fällt gerade ein, weil du gesagt hast, da kommt der Refrain und danach kommt dieses oh, 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 oh und so, ne? Da fällt mir gerade ein Lied ein, das wollte ich dir schon lange mal sagen, wie geil ich das finde. Das ist für mich eins der besten Poplieder der letzten Jahre. Und das, ich glaube, da wird gar nicht oh, oh, oh gesungen, aber ich komme trotzdem gerade drauf. Und zwar Mark Forster. Heute Morgen und übermorgen. Nee, ich glaube, es heißt nur übermorgen. Es ist wirklich, ich finde, das ist eines der besten Lieder der letzten Jahre. Ich finde es so gut. Ich höre mir das immer an. Ich höre es mir privat an einfach.
Aber du weißt, was der Plagiatsvorwurf ist, ne?
Ja, das finde ich aber Quatsch.
Ja,
hier, heute Nacht schlafe ich heute Nacht.
Genau, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
Finde ich aber gar nicht so.
Ich finde auch, es ist wirklich das beste Mark Forster-Lied, muss ich auch sagen.
Das ist auch geil produziert und diese 80s-Synthes, da stehe ich sowieso drauf und ich finde das einfach richtig gut, ich finde alles gut daran. Ach, wenn wir das nur einspielen könnten jetzt und dann das feiern könnten.
Ja, ich würde auch gerne noch so als gutes Beispiel für, was die ganze Menge mitbrüllt, wo man gut gewählte Worte hat, die funktionieren, die alle mitsingen können, ist I don't care, I love it.
Ja, das ist auch sehr gut.
Das finde ich richtig fett. Das riecht fett. Oder so ein lautes Fuck an der richtigen Stelle. Das funktioniert auch mal. Ist auch mal gut. Es gibt so ein SNL-Sketch, Saturday Nightlife-Sketch, über so eine Band von so etwas alternden Daddies. Die spielen dann irgendwie, ist so eine Coverband, die spielt auf so einer Hochzeit. Und die Sänger haben immer die Angewohnheit, etwas zu häufig einfach das Wort Fuck in jeden Text reinzubringen. Fuck, fuck, fucking fuck. Erinnert mich auch an meine Bandzeit. Da hatte ich auch so eine Phase, habe ich das auch mal gemacht. Überall noch so ein Fuck rein.
Ja, und bei Limp Bizkit die große Stelle, break your fucking face tonight.
Oh ja, natürlich.
Wo man einfach so, ohne drüber nachzudenken,
break your fucking face tonight, give me stuff to break.
Wo man jetzt so als Erwachsener denkt, was für eine gehirnlose Scheiße, ne?
I wanna murder people.
Ja, wirklich, ey. Einfach sau dumm, ne?
Hast du mitbekommen, dass Alligator tatsächlich jetzt eine Single mit Fred Durst hat?
Ja, habe ich mitbekommen, Aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was getrunken hatte oder so, weil ich erinnere mich nicht so richtig. Ich weiß nur, dass ich reingehört habe und aber nur so mit den Schultern gezuckt habe und das wieder ausgemacht habe, weil ich es nicht verstanden habe.
Ich fand die Single auch nicht so gut. Aber ich fühle Alligator irgendwie nicht, aber ich muss natürlich vor seinen Spracheskapaden da den Hut ziehen. Also es ist einfach unfassbar gut, wie dicht diese Texte sind. Also es ist wirklich toll.
Ja, möchte ich jetzt nichts zu sagen.
Okay, na gut.
Ich habe aber noch ein Lied gesehen von Korn, mal wieder, ein altes, und zwar Freak on a Leash, habe ich gesehen.
Ah, oh, toll!
Und zwar Opera-Singer reacts to Korn. Sowas gucke ich ja sehr gerne.
Ich auch, ich liebe das.
Und dann dachte ich erstmal wieder, also ich meine, Korn hat sich ja auch sehr schnell auserzählt und wurde dann auch sehr schnell sehr albern. Vielleicht war es auch von Anfang an albern, aber wenn man 16 war, halt nicht. Aber mir ist nochmal aufgefallen, erstmal wie, also was mir als erstes aufgefallen ist, da fliegt die Kamera durch diese Band hindurch und dann siehst du jetzt mit dem Abstand und dem eigenen Alter, wie jung diese Typen waren eigentlich.
Das ist sowieso total
was
crazy.
Was für junge Typen und was die sich da ausgedacht haben, was man ja wirklich, also egal ob man das als Teenager lächerliche Musik empfindet oder nicht, aber das ist ja so alles so ein Signature-Sound.
Ey,
alles daran,
Lied.
Ist der Hammer, ey. Und auch der Typ, auch wie er singt und wie das produziert ist, das ist schon so besonders. Ich meine, man kann es nicht mehr, weil man nicht mehr 16 ist, nicht mehr so fühlen. Aber da steckt so viel Neues drin und auch geil produziertes und verrücktes und stilistisch einfach tolles.
Das
und
war ich über Monate mein Lieblingslied.
Und ich konnte es nicht fassen, als ich jetzt gesehen habe, wie jung diese Typen sind. Die sehen halt alle aus wie 19 ungefähr. Die sind wahrscheinlich so Mitte 20, aber so richtige, so kleine, so süße Milchgesichter.
Ja.
Die haben sich diesen Shit da schon ausgedacht.
Es ist krass, ne?
Ich habe mir bis heute nichts Geiles ausgedacht.
Von Altern.
Ja, wirklich, ey. Und da haben sie
hallo, du hast einen eigenen Podcast.
Ach ja, stimmt. Ja, das ist gut. Guck mal, mit 40 habe ich mir mal was Geiles ausgedacht.
Naja, ich meine, du hast Radio-Comedies gemacht, ne? Muss man vielleicht auch mal deinem kleinen 12-jährigen Ich sagen, hallo, du läufst oder du liefst in einem Radiosender immer wieder, ne? Also.
Ja, gut. Aber ich bin ja nicht Korn. Das ist ja noch geiler.
Ey, ja, Korn, krass, ey, krasses. Also, ich habe diesen Song geliebt. Ich weiß auch, ich bin da, das war bevor ich angefangen habe, ein Instrument zu spielen. Und das war so die Erweckungsphase, wo ich so auch Pearl Jam und so gehört habe. Und dann dachte, okay, ich möchte E-Gitarre lernen. Und ich weiß auch, dass ich zu den Leuten in meiner Klasse gegangen bin, die ich für musikalisch bewandert hielt. Und ihnen diesen Song gezeigt habe und gesagt habe, was ist das für ein Geräusch, dieses Knacken?
Ja!
Dieses seltsame Knacken. Und es konnte mir keiner sagen. Es stellte sich am Ende raus, es war ein geslappter Bass, der aber da ja nochmal wirklich so einen ganz besonderen Sound hat. Und in diesem Refrain geht sowas von die Sonne auf. Zumal war das Video gezeichnet von Seth MacFarlane, dem Zeichner der Comicreihe Spawn, die ich damals auch noch gelesen habe. Und oh, das kann nicht sein,
wie sowas Geiles hier vor mir habe. Nicht Seth MacFarlane.
Todd MacFarlane. Seth MacFarlane ist der Family Guy.
Family Guy.
Kleiner Unterschied. Seth MacFarlane ist der
von... Sehr gewundert.
Von Spawn.
Mega Video.
Hier kann man auch noch tatsächlich einen Bogen schlagen zu den Quatschsilben, denn es gibt auch tatsächlich ein Stand-Up-Comedy-Bit von einem, der halt diesen Bridge-Part auseinandernimmt. Und wo er dann halt fragt, ist das eigentlich, nee, ich glaube, er sagt sogar, ja, das steht auch so im Booklet.
Ja, auch das. Also ob man das jetzt geil findet oder nicht, aber irgendwie, da war so viel Besonderes drin, war schon echt nicht schlecht.
A Freak on a Leash, ey, ich fand dieses Lied, ich kam nicht klar damit, wie geil dieses Lied war.
Ja, super, ne? Und da sind wir jetzt auch schon beim Gitarrenthema. Und zwar nämlich, mir hat mal jemand gesagt, immer wenn er, also wie war das denn nochmal? Jemand hat mit einem Kumpel nochmal ein bisschen Mucke aufgenommen im Proberaum. Und der meinte, das Problem ist, wenn man was aufnimmt, eigentlich macht man nie die Musik, die man eigentlich machen will. Und da musste ich irgendwie drüber nachdenken und dachte so, was meint er damit?
Okay.
Und letzte Woche vor dem Urlaub hatte ich das gleiche Erlebnis. Und zwar dachte ich so, ich hatte irgendwie gerade so Bock und habe mir so ein Drum-Loop aus dem Lied geklaut und dachte, dazu nehme ich jetzt meine Gitarre auf. Das kommt so einmal im Jahr vor, dass ich die Gitarre nehme und denke, jetzt nehme ich einfach mal ein Lied auf. So.
Ja.
Und jedes Mal, ich nehme diese Gitarre, die ich seit 20 Jahren habe, diese schwarze Les Paul, und sobald ich diese Gitarre in der Hand habe, ich muss immer Musik machen, wie ich es schon mit 18 gemacht habe. Ich muss sofort immer diese Musik machen. Und jetzt pass auf, ich spiele das jetzt mal vor.
Ja.
Und es ist immer wenn ich versuche Musik zu machen, kommt das dabei raus und ich will aber sowas gar nicht machen. Warte mal, Achtung, das habe ich, warte, kommt jetzt? Und es ist immer, als wäre ich gern die neue Hintergrundband von Gavin Rossdale.
Stimmt.
Ich höre solche Musik überhaupt nicht, aber ich muss das immer machen. Und ich denke immer, jetzt müsste auch Gavin Rossdale singen.
Ich find's super. Aber du hast recht, es ist extrem Busch. Hast du übrigens mal Busch gehört in letzter Zeit? Die haben ja neue Sachen raus.
Nee, leider nicht.
Mach's mal. Also irgendwie, ich weiß nicht, was mit Gavin Rossdales Stimme passiert ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Muskel-Enhancer genommen hat. Auf jeden Fall ist die Stimme plötzlich eine ganze Ecke tiefer.
Ja.
Und die Musik ist leider auch nicht mehr so melodisch. Es ist irgendwie, also weiß ich nicht, ich habe es als wesentlich schwerer, langsamer empfunden, aber auch so aus der Zeit gefallen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, das funktioniert nicht mehr.
Nee, das funktioniert einfach nicht mehr. Da hat sich auch zu wenig verändert. Also es gab so vor 10, 12 Jahren nochmal eine Single, Afterlife, die fand ich ziemlich gut.
Okay.
Ansonsten ist das immer der gleiche Scheiß irgendwie, ne? Aber irgendwie finde ich ihn gut, ich weiß auch nicht. Ich fand es auch schön, als er mit Gwen Stefani zusammen war, weil die sahen beide so schön aus immer zusammen auf dem Mondteppich.
Wo Bush zuerst die Größeren waren und dann hat Gwen Stefani ihn aber rechts überholt.
Ja.
Und dann war sie der Riesen-Superstar und heute weiß keiner mehr, wer Gavin Rossdale ist. Ne?
Aber ich muss immer diese Art von Musik machen, ich will das aber überhaupt nicht, aber das ist komplett drin einfach.
Ja, das ist wahrscheinlich so die unterste, basalste, unbewusste Stufe des Gehirns, die diese Sachen abgespeichert hat, als das ist jetzt deine Musik für immer.
Vielleicht muss ich so ein Lied einfach mal fertig machen, dass das mal raus ist.
Dass das
raus Vielleicht muss das einmal
wird.
Raus, ne? Vielleicht muss Gavin Rossdale mal was dazu singen. Vielleicht ist er ja bei Fiverr. Vielleicht kann man dem da sagen.
Ja, oder speist halt was in eine KI ein, ne? Und dann hast du eine Gavin Rossdale-Stimme.
Oh, okay, dann muss ich mal ausprobieren. Naja, daran wollte ich noch teilhaben lassen, dass ich immer, wenn ich Gitarre spiele, klingt immer wie vor 20 Jahren.
Ja, aber das ist schon so, ne? Es kommen immer die alten Sachen zurück. Ein Riff, das war eins der ersten, was ich geschrieben habe. Da versuche ich bis heute, kommt es immer wieder. Ist ganz schön, ne? Mit dem hohen Ton ist sofort so diese Pubertätsmelancholie. Ist auch natürlich so ein bisschen Smashing Pumpkins beeinflusst. Und später kommt dann hier von dem. Kommt dann irgendwann auf. Geht's dann aufs C. Und dann sind wir so. Dann sind wir plötzlich voll drin. Ja, ist aber nie fertig geworden. Kommt mir nur auch immer, wenn ich so. Das, ich weiß nicht, hast du so Go-To-Melodien, wenn du so durch den Tag läufst
warte
und plötzlich
kurz.
Entsteht ein Ohrwurm bei dir? Ja.
Warte kurz, wo du gerade gesagt hast, Smashing Pumpkins. Achtung, kurz neue Kategorie.
Aus der Hüfte.
Aus der Hüfte. Das beste Smashing Pumpkins Album.
Siamese Dream oder Melancholy? Boah, ich sag Melancholy.
Ach, ich würde auch zwischen den beiden schwanken. Was würdest du denn sagen, jemand, der Smashing Pumpkins noch nicht kennt?
Das kommt ganz drauf an, was für ein Typ das ist. Ich meine, Siamese Dream ist von vorne bis hinten rund. Ich finde, es ist so ein perfekt rundes Album und ist natürlich für Gitarristen ganz fantastisch.
Sehr grungy.
Ich finde, ja, aber ich finde, das andere ist cineastischer.
Ja, genau. Und es ist auch unendlich lang, ne?
Ja, natürlich. Und schon die Tatsache, dass es halt in zwei CDs aufgeteilt ist, from Dawn to Dusk und From Twilight to Starlight, das hat mich als junger Mensch total umgehauen. War eins meiner ersten eigenen Alben. Und ich dachte, Alter, sowas geht. Also es war mein erstes Konzeptalbum, wenn man so will. Und es ist ja auch so toll, dass zum Beispiel, da sind ja auch so andere Elemente drin, so dass am Anfang startet das ja mit Melancholy and the Infinite Sadness, mit dem Song, der so heißt, der einfach nur ein langsames Klavierstück ist. Und ich weiß noch genau, ich habe mir das Album gewünscht von meiner Patentante und die hat es dann mitgebracht und dann habe ich das vor allem allen reingelegt, weil ich so dann allen beweisen wollte, was für ein harter Kerl ich bin, weil ich ja krasse Musik höre, ne, weil ich bisher nur so, ne, kannte ich hier Bullet with Butterfly Wings und so, ne, die ja, harten mega, Nummern mega, von mega. Denen. Und habe ich es eingelegt und dann kommt dieses Pianostück und so nach einer halben Minute sagt meine Patentante, oh, das ist ja eigentlich ganz schön. Und ich habe mich so geärgert. ich war richtig frustriert. Ich hab, boah, Mann. Und dann habe ich dieses Album aber kommt nur Tonight, noch rauf Tonight. Und runter.
Ja. Ach, es ist so schön, es ist so schön. Oh, aber die, und, aber, oh. die, aber die Siamese Dreams, die hat halt noch mehr von dieser spritzigen Jugendlichkeit, ne? Und die Melancholy, da waren ja. sie schon so Vollprofis, ne?
Ja, die, ja, oder? Wobei ich auch, ja, ja, die ist, sagen wir, sie ist vielleicht noch ein bisschen wilder, die, die
ja, genau, genau.
Siamese Dream, ne? Die ist noch so ein bisschen brutaler und ein bisschen rotziger, trotzdem finde ich absolut perfekt.
Wunderschön.
Und die Melancholy ist einfach dieses wilde, inszenierte, große Theaterstück, was aber trotzdem in der Emotionalität absolut ehrlich ist und damals meine kleine Kinderseele aufgerissen und da plötzlich ja, Namen für Emotionen reingepackt hat und Bilder für Emotionen. Also ganz, ganz, ganz toll.
Und produziert hat der Siamese Dream Butch Vig? Der,
ja,
auch
die der auch Nevermind. Nirvana, Nevermind produziert hat.
Genau,
ja.
Also Butch Vig hat Nevermind produziert und hat damit natürlich ab dann für immer ausgesorgt gehabt.
Ja.
Vorher hatte er Smashing Pumpkins schon mal produziert. Jetzt weiß ich nicht, war die Siamese Dream davor oder?
Boah, ich glaube, die war davor, oder? Sollen wir es mal gegen googeln?
Ja, googeln wir mal kurz gegen.
Ja, das müssen
auf jeden Fall hat er mit Billy Corgan und also das Smashing Pumpkins Album aufgenommen. Warte mal, Siamese Dream ist von 93.
Ja, und Nevermind ist von 91. Oh,
91, okay. Dann hat er vor Nevermind dann wahrscheinlich die Gish aufgenommen, denke ich, von Smashing Pumpkins.
Ja, dann gucken wir mal, wann die Gish war.
Ist es denn Butch Vig? Überhaupt hat die Gish denn gemacht?
Gish.
Ja,
28. Mai 91.
Ah, okay.
Und dann, 24. September 91 einfach Nevermind.
Okay, der hat die, glaube ich, ziemlich hintereinander aufgenommen. Weil das hat nämlich, Billy Corgan hat gesagt, er hätte im Radio ein Stück von der Nevermind gehört.
Ja.
Und hat sich und dachte, Moment, was ist das denn? Das ist ja mein Gitarrensound. Das klingt ja wie mein Gitarrensound. Und angeblich, das ist ja natürlich nur seine Erzählung, aber angeblich hat der Butch Vig auch darauf angesprochen und er hat es ihm wohl auch zugestanden, dass er seine Art Gitarren klingen zu lassen, wohl von ihm übernommen hat und auf Nirvana dann angewandt hat.
Ja.
Kann natürlich, man weiß nicht, ob es genauso ist, aber wenn Billy Corgan das sagt, dann wird das schon so.
Ja, dann wird es schon. Der Billy Corgan sagt nur.
Ist ja sehr aufgeräumter.
Ja, absolut.
Sehr aufgeräumter Typ. Naja, ach so, Moment. So, das war.
Aus der Hüfte!
Aus der Hüfte ist quasi ist Hot Take für Boomer. Aus der Hüfte, finde ich gut. Gefällt
ja, ist
mir.
Gut, ne?
Oder ist es einfach für eben so kurze Fragestellungen?
Kurze Fragestellung.
So jetzt. Ah.
Ist doch gut, ja. Ne?
Mhm. Ja, gefällt mir. Viel schön.
Ja, so.
Ich mag das sowieso. Aber, aus der Hüfte. Das
ist Kirmes. Super. Einfach kirmesmäßig.
Ja. Finde ich super. Super.
So, haben wir noch was?
Nö, ich glaube, wir sind
durch für heute, ne?
Oder?
Für die Woche.
Ne? Dann würde ich mal sagen, wir essen die Rest-Osterhasen, schieben wir uns jetzt noch in die Kiemen, die übrig sind.
Ja. Ne? Was hast du noch vor heute?
Ich muss unbezahlte freien Arbeiten erledigen, die so anfallen. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig motivierend.
Och. Kannst du nicht was erfinden, was Positiveres?
Ich muss heute kleine Rehkitze vor Mähdreschern retten. Das ist ja immer im Frühjahr tatsächlich eine große Problematik und ich würde mich jetzt quasi in den Mähdrescher werfen, damit seine Lust auf Opfer und auf Blut dann gestillt ist und das Rehkitz gerettet ist.
Oh, mega, das finde ich so schön, dass du das machst. Ich liebe dich dafür.
Ja, ich bin einfach ein guter Typ, bin einfach ein altruistischer Typ und also Menschen scheiße ich drauf, aber Tiere müssen gerettet werden.
Hey, im Urlaub waren wir an so einem Ziegenhof, wo so Käse gemacht wird und sowas, ne? Wo so hunderte Ziegen auch gemolken werden und die laufen da draußen rum und so. Und dann
hast
konnte
du auch
man
aus der Ziege getrunken direkt?
Ja, direkt aus dem Maul.
Also da kommt die ja, bei der Ziege. Die macht so einmal und dann ist er ja.
Ja, das habe ich alles aufgesaugt.
Und dann kommt so Hafermilch raus.
Und da kommt man in so einem kleinen Gehege, kommt man so kleine Ziegenbabys, kommt man streicheln.
Oh, toll.
Und ich saß da eine halbe Stunde drin, hab nur die Ziegen gestreichelt.
Oh, wie schön.
Und dann habe ich später zu meiner Frau gesagt, ich möchte eigentlich einen neuen Beruf haben, wo man den ganzen Tag Tiere streichelt.
Das ist schon geil, ne?
Gibt's das als Beruf, Tiere streicheln?
Boah, ich durfte einmal im Zuge einer Radioreportage beim Kölner Zoo hinter die Kulissen und da so verschiedene Tiere füttern. Das war auch geil. Ich weiß auch, dass ich einem Matschi-Baumkänguru ein Stück Brot gegeben habe, das es dann so mit seinen kleinen Fingerchen genommen hat und dann ganz schüchtern gegessen. Das ist toll. Und die Otter habe ich gefüttert, die wirklich zu kleinen Raubtieren werden, wenn du den Essen hinwirfst. Aber es war toll. Das war toll.
Und so, das ist so Ziegenbabys. Man kann das gar nicht aushalten, wie süß die sind.
Das ist wirklich toll.
Dann kommen die immer und nuckeln dann so an den Schnürsenkeln oder sowas bei einem. Da muss man die immer so ein bisschen wegschieben. Dann kommen ja, nein, ich streiche ich lieber ein bisschen. Und da haben die mich ja angeguckt und haben gesagt, ja, Dominik, du bist so toll. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und dann habe ich mich richtig gut gefühlt an dem Tag.
Das ist schön, ne? Es ist wirklich, wirklich richtig schön. Ich folge auch einer Wombat Rescue Station, inzwischen einer Bat Rescue Station. Das ist auch toll. Macht meinen Tag einfach schöner.
Ah, guck mal, das war doch jetzt ein gutes Schlusswort.
Das ist eine positive Note. Damit können wir rausgehen.
Damit können wir rausgehen.
Wir streicheln eure inneren Ziegen und wünschen euch
ein nächste Woche.
Wunderschönes Wochenende und eine schöne Woche, wo
tschüss,
auch immer
ihr
euch befindet in der Zeit. Macht's gut.
Tschüss. Things will be fine.